HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Dirk Wagner. Herzlich willkommen.
Wir haben bewusst den Begriff Enteignung am Anfang gewählt, um zu provozieren und auch die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen. Ein radikaler Vorschlag, aber diese Radikalität speist sich aus der Radikalität des Marktes. Es ist eine Antwort und eine Notwehr.
Ich komm, um mir Raum zu nehmen von deinem Raum.
Durch eine etwaige Enteignung, die aus unserer Sicht juristisch gar nicht möglich ist, würden wir natürlich überhaupt nichts an der Situation ändern, dass hier Wohnungen fehlen.
Wir werden natürlich, indem wir Wohnungen dem Markt entziehen, auch dafür sorgen, dass die Angebotsmieten nicht weiter durch die Decke knallen.
Wäre auch schön, wenn wir mal berücksichtigen, dass jede Enteignung auch verhältnismäßig sein muss. Pauschal zu sagen, weil jemand eine bestimmte Anzahl von Wohnungen überschreitet, muss er enteignet und mit Milliardenbeträgen entschädigt werden. Das finde ich weder zielgenau noch gerecht.
Ich habe mir ein neues Haus gesucht.
Hopp, 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 Mietenstopp.
Sie haben es mit einem Wohnungsmarkt zu tun, der seit der Finanzkrise durch Spekulation aus den Fugen geraten ist. Wir haben es mit Geschäftsmodellen zu tun, die wirklich ausschließlich auf Renditemaximierung aus sind.
Deutsche Wohnen und Co.
Enteignen!
Ich komme, um mir Raum zu nehmen von deinem Raum.
Enteignen!
Eigentum verpflichtet, heißt es ja immer. Damit ist eigentlich gemeint, dass jemand, der viel besitzt, verantwortungsvoll damit umgehen soll und auch an andere denkt, die weniger haben als er selbst oder die sogar von ihm abhängig sind. Wir können das aber auch andersherum sehen. Im Zweifel verpflichtet Eigentum auch dazu, möglichst viel Gewinn zu machen. Das scheinen ein paar Unternehmen im Immobiliensektor genauso verstanden zu haben. Deswegen bekommen die nun Ärger und werden vielleicht sogar enteignet, um den Begriff mal wieder zu nehmen. In Berlin haben jetzt mehr als die Hälfte der Einwohner und Einwohnerinnen entschieden, in einer Volksabstimmung, dass große Wohnungskonzerne enteignet werden sollen, zum Beispiel die Deutsche Wohnen. Diese Aktion hieß dann auch passenderweise Deutsche Wohnen und Co. enteignen, wobei wir schon gehört haben, dass dieser Begriff Enteignung ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Die Hoffnung ist zumindest, dass damit mehr Wohnraum entsteht, oder wieder entsteht, und zwar Wohnraum, den sich auch normale Menschen leisten können und nicht nur diejenigen, die sehr oder sehr, sehr, sehr gut verdienen. Ob diese Hoffnung denn berechtigt ist oder ob wir da skeptisch sein müssen, weil durch eine Enteignung ja kein Quadratmeter Wohnraum neu geschaffen wird, darüber reden wir heute. Wer jetzt kein Haus hat, was bringen Enteignungen? Fragezeichen. Das Zitat, also das mit dem Haus, stammt übrigens aus einem Gedicht von Rainer Maria Rilke aus dem Herbsttag. Dass dieser Volksentscheid ausgerechnet in Berlin stattgefunden hat und dass dort mehr als die Hälfte der Leute Ja gesagt haben am Tag der Bundestagswahl, ist kein Zufall. Die Mieten in der Stadt sind besonders hoch. Eine passende Wohnung zu finden, ist wie ein Lottogewinn. Und Berlin ist eine Stadt der Mieter. Das bedeutet, dort wohnen die meisten zur Miete und leiden dann natürlich besonders darunter, wenn der Vermieter plötzlich mehr Geld haben möchte. Nur jeder Siebte hat eine Eigentumswohnung oder ein Haus. Das ist die klare Minderheit in Berlin. Das alles hat dazu beigetragen, dass die Erfinder dieses Volksentscheides danach viel zu feiern hatten.
Partystimmung in den ehemaligen Uferstudios in Tempelhof. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen feiert hier ihren Wahlerfolg. 56,4% der Berlinerinnen und Berliner haben für die Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne gestimmt. Lediglich 39% sprechen sich dagegen aus. Mit so einem deutlichen Ergebnis haben auch viele der Mieteraktivisten kaum gerechnet.
Wir können es eigentlich noch gar nicht so richtig fassen. Also mit so einer überwältigenden Mehrheit hätten wir nicht gerechnet.
Der Beschlusstext der Initiative sieht vor, dass der neue Berliner Senat ein Gesetz vorlegt, das die Überführung von Immobilien in Gemeineigentum möglich macht. Roswitha Heri ist der Sprecher der Initiative.
Da können wir sagen, dass die Berlinerinnen und Berliner heute Geschichte geschrieben haben. Zum ersten Mal in Deutschland haben sie für Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne gestimmt.
Geht es nun nach dem Willen der Mehrheit, müssten alle profitorientierten Unternehmen, die in Berlin mehr als 3000 Wohnungen besitzen, gegen Entschädigung enteignet werden und in eine Anstalt öffentlichen Rechts überführt werden. Damit könnten 240.000 Wohnungen wieder in den öffentlichen Besitz kommen. Das Land müsste den Konzern nach Prognosen des Senats dafür mindestens 29 Milliarden Euro überweisen. Die Enteignungsinitiative rechnet dagegen mit maximal 13 Milliarden Euro.
Ich glaube, der Druck dieses Votums wird so groß sein, dass die Politik nicht drumherum kommt, das umzusetzen. Und wenn sie es trotzdem versuchen, werden sie es mit uns und mit der Berliner Bevölkerung zu tun bekommen. Wir werden nicht loslassen. Und wir wissen, dass, egal wer an der Regierung ist, wir Druck machen müssen, die Bevölkerung Druck machen muss, damit was umgesetzt wird.
Dass der Volksentscheid 1:1 vom neuen Berliner Senat umgesetzt wird, ist aber eher unwahrscheinlich. Denn in Berlin sind Volksentscheide für die Politik nicht bindend. Und von allen Parteien, die im neuen Abgeordnetenhaus vertreten sein werden, hat sich allein die Linke klar dafür ausgesprochen. Für die Grünen sind Enteignungen Ultima Ratio. Sie wollen eine Kompromisslösung und gemeinsam mit den Konzernen dafür sorgen, dass mehr bezahlbarer Wohnraum entsteht. CDU, FDP und auch die SPD, die mit Franziska Giffey wohl die neue regierende Bürgermeisterin stellen dürfte, sind klar dagegen. Giffey sagte allerdings im RBB, man müsse den Willen der Wähler respektieren.
Ich habe auch immer gesagt, wenn der Volksentscheid positiv ausgeht, dann ist es selbstverständlich, dass eine jede Landesregierung auch damit nicht nur respektvoll, sondern auch verantwortungsvoll umgeht. Und das heißt, es muss jetzt auch eine Erarbeitung eines solchen Gesetzesentwurfs erfolgen. Aber dieser Entwurf muss dann eben auch rechtlich, verfassungsrechtlich, juristisch geprüft werden. Und wir müssen sehr genau uns anschauen, was möglich ist und was nicht dazu führt, dass wir erneut uns beim Bundesverfassungsgericht ein negatives Urteil holen.
Ebenfalls gegen die Vergesellschaftung ist naturgemäß die Berliner Immobilienwirtschaft. Kai Warnecke ist Präsident des Eigentümerverbandes Haus und Grund.
Wir werden durch die Entscheidung nicht mehr Wohnraum bekommen. Es wird nicht altersgerechteren Wohnraum geben, auch keinen günstigeren Wohnraum. Aber es ist ein Signal in die Wirtschaft hinein und für letztlich alle Menschen, auch private Einzeleigentümer in Berlin, dass es darum geht, die Immobilien, die diese Menschen haben, gegebenenfalls aus ihrem Eigentum zu entfernen.
Auch der Berliner Unternehmerverband erklärt, der Volksentscheid bringe den Berliner Wohnungsmarkt keinen Millimeter voran. Nur eine Neubauoffensive führe zu mehr bezahlbarem Wohnraum. Auch wenn der Volksentscheid nicht 1:1 umgesetzt wird, wie es die politischen Mehrheiten vermuten lassen, dürfte das klare Ergebnis das Klima für Investoren verändern, meint Warnecke. Unternehmen, aber auch kleinere Vermieter dürften sich in Zukunft dreimal überlegen, ob sie in Berlin investieren, meint er.
Ich sehe ein gesellschaftspolitisches Signal, dass sich gegen Eigentum wendet. Eigentum und Freiheit sind zwei Grundrechte, die elementar zueinander gehören. Und ab sofort muss sich jeder überlegen, der Geld spart, der für die Altersvorsorge vorbeugen möchte, ob er das in Berlin machen möchte oder doch lieber woanders.
Die Enteignungsaktivisten sind froh, dass sie zumindest das bereits erreicht haben, dass Berlin künftig kein Eldorado mehr für Investoren sein dürfte.
Von dem her ist der Kampf nicht vorbei. Der Druck von der Straße muss auf jeden Fall aufrechterhalten werden.
Manfred Götze hat zusammengefasst, was da am Abend der Bundestagswahl auch entschieden wurde in Berlin. Das Ergebnis liegt damit auch auf dem Tisch der neuen Regierung, des neuen Senates, angeführt von Franziska Giffey von der SPD. Was die nun rein juristisch damit anfangen kann, vielleicht sogar anfangen muss, das beobachtet Christian Waldhoff, Professor für öffentliches Recht an der Humboldt-Universität in Berlin. Er hat in einem anderen Fall schon mal ein Gutachten erstellt. Da ging es um die mögliche Enteignung der Hilfswerk Siedlung GmbH. Das ist ein Immobilienunternehmen der Evangelischen Kirche in Berlin. Einen schönen guten Tag, Herr Professor Waldhoff.
Guten Abend.
Nur damit wir das mal klarstellen, was genau wurde denn da in Berlin beschlossen bei diesem Volksentscheid? Also noch nicht die Enteignung selbst, oder?
Genau, das ist richtig. Also normale Volksentscheide haben einen Gesetzesvorschlag als Gegenstand. Und wenn die dann Erfolg haben, dann gilt das Gesetz genauso, als ob es vom Parlament, also in Berlin vom Abgeordnetenhaus beschlossen worden ist. Das war hier aber gerade nicht der Fall. In Berlin gibt es die Möglichkeit, einfach eine politische Botschaft sozusagen durch den Volksentscheid loszuwerden. Und das war eben hier, dass das neu gewählte Abgeordnetenhaus und das vom Abgeordnetenhaus der neu gewählte Senat dann sich dieses politische Anliegen zu eigen machen sollen.
Sie haben sich mit einem ähnlichen Fall beschäftigt, mit dieser Hilfswerksiedlung. Und da kommen Sie in Ihrer Analyse zu dem Schluss, dass die Enteignung in diesem Fall damals verfassungswidrig gewesen wäre. Würden Sie sagen, ja, bei der Deutschen Wohnen ist das genauso, auch die darf nicht enteignet werden?
Ja, das würde ich genauso sagen, denn das Berliner Landesverfassungsrecht hat eine Besonderheit. Nur in zwei Bundesländern, Berlin und Thüringen, ist diese Sozialisierung, diese Vergesellschaftung, um die es geht, im Landesverfassungsrecht, in der Landesverfassung gar nicht vorgesehen. Im Grundgesetz und in den anderen 14 Landesverfassungen gibt es in der Tat diese Möglichkeit. Und die Frage ist, was bedeutet das jetzt juristisch, was bedeutet das verfassungsrechtlich, dass das in Berlin nicht vorgesehen ist?
Das ist interessant, was Sie sagen, denn es heißt ja immer, Bundesrecht schlägt Landesrecht oder steht über demjenigen. Was jetzt im Grundgesetz steht, schlägt aber offenbar nicht alles, was dann in einer Landesverfassung oder in anderen Länderdokumenten steht.
Genau, also Bundesrecht bricht Landesrecht ist in der Tat der Grundsatz, aber für das Verhältnis der Grundrechte des Grundgesetzes zu den Grundrechten in den Landesverfassungen gibt es eine besondere Regelung. Und daraus ergibt sich, dass wenn der Grundrechtsschutz auf Landesebene höher ist als nach dem Grundgesetz, diese weiterreichenden, diese stärkeren Landesgrundrechte bestehen bleiben.
Das muss also dann immer noch mal in den Ländern aufgeschrieben werden, im Zweifelsfall in der eigenen Verfassung festgehalten werden. Wenn ich jetzt mal ins Grundgesetz schaue und ich habe diesen Artikel 15, um den es da geht, mir wirklich mal rauskopiert. Da lesen wir, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Tief Luft holen, da lese ich jetzt als Nichtjurist heraus, jawohl, Enteignungen gehen doch.
Also Vergesellschaftung geht doch. Ja, das ist also dieser Artikel ist 1948/49 in das Grundgesetz gekommen, direkt im Anschluss an den Eigentumsartikel, den Artikel 14, den vorangehenden Artikel. Mhm. Und der entstehungsgeschichtliche, der historische Hintergrund ist der, dass man sich zur Zeit der Entstehung des Grundgesetzes auf eine Wirtschaftsverfassung nicht einigen konnte.
Also es war noch offen, ob wir jetzt, genau, ich sag's mal platt, in Richtung Sozialismus oder Kapitalismus gehen.
Ganz genau. Ja. Ganz genau. Das war offen. Selbst die CDU, die ja natürlich auch maßgeblich an der Entstehung des Grundgesetzes beteiligt war, hatte in ihrem Ahlener Programm von 1947 noch die Forderung nach Sozialisierung. Also das war durchaus anders.
Die CDU wohlgemerkt, also nicht, dass es da jetzt jemand aus der Kurve trägt, aber das war tatsächlich damals in deren Programm.
Genau, ganz genau. Ja. Und also wirtschaftspolitisch völlig anders als jetzt in der Gegenwart.
Ja, absolut.
Aber gleichwohl, dieser Artikel 15 wurde nie angewendet, weder auf Bundesebene noch auf Landesebene. Gleichwohl ist er natürlich gültiges Verfassungsrecht und er war damals Teil eines historischen Kompromisses. Denn das ist klassisch, wenn man sich nicht einigen kann auf eine bestimmte Verfassungsnorm, wo man eine breite Zustimmung braucht, dann lässt man das offen und überlässt die weitere Entwicklung dem politischen Prozess. So ist es ja geschehen. Dann hat sich freilich mittlerweile unter Beteiligung fast aller Parteien die soziale Marktwirtschaft durchgesetzt. Aber der Artikel 15 ist gültiges Verfassungsrecht. Er ist jetzt nicht hinfällig geworden, weil er noch nie angewendet wurde.
Wenn Ihnen jetzt jemand aus dem Senat in Berlin zuhört und gleichzeitig das Grundgesetz liegen hat und auf der anderen Seite das Votum aus diesem Volksentscheid, ja, was sollen die jetzt damit anfangen in Berlin? Das ist ja alles sehr widersprüchlich.
Genau, also vor einem Volksentscheid prüft die Verwaltung, ob das Anliegen überhaupt verfassungsgemäß ist. Denn wenn es gleich verfassungswidrig wäre, dann dürfte gar kein Volksentscheid stattfinden. Das hat die Berliner Innenverwaltung auch hier gemacht und ist freilich in Auseinandersetzung unter anderem vor allem mit meinem Gutachten, das Sie eben erwähnten, zu dem Ergebnis gekommen, dass das verfassungsmäßig sei. Das überzeugt jedoch nicht nur mich nicht, sondern viele andere Juristen auch nicht.
Ich wollte gerade fragen, dann haben die es vielleicht anders gelesen, als Sie es vielleicht geschrieben haben.
Genau, die setzen sich mit meinen Argumenten auseinander, aber auch nicht richtig. Sagen wir mal so, wenn das passieren würde, wenn jetzt der neue Senat, das neue Abgeordnetenhaus ein solches Gesetz machen würde, ist es ja so sicher wie das Amen in der Kirche, dass das verfassungsgerichtlich überprüft werden müsste. Das heißt,
also Sie meinen vom Bundesverfassungsgericht?
Vor allen Dingen auch vom Berliner Landesverfassungsgericht. Vor allen Dingen auch vom Berliner Landesverfassungsgericht, aber auch vom Bundesverfassungsgericht.
Sie haben, um das auch nochmal auseinanderzuhalten, vorhin auch noch einen anderen Begriff verwendet. Diese Initiative hat zwar das Wort Enteignung genommen, aber das andere Wort, das da immer kommt, ist Vergesellschaftung. Genau. Das ist offenbar nicht dasselbe?
Nein. Enteignung ist die Wegnahme eines konkreten Gegenstandes zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe, aber die Funktion des Gegenstandes ändert sich. Beispiel, klassischer Fall ist, der Bauer will seine saure Wiese nicht für den Straßenbau verkaufen. Dann kann die Wiese enteignet werden und hat jetzt eine neue Funktion, nämlich als Teil einer Bundesstraße zum Beispiel. Bei der Sozialisierung oder Vergesellschaftung von ganzen Unternehmen wird ja das Unternehmen weitergeführt. Das soll ja nicht zerschlagen werden, sondern es wird nur in einem neuen Wirtschaftsmodell weitergeführt. Und das ist keine Enteignung. Erstens, weil das ja eine Vielzahl von Gegenständen ist und nicht ein ganz konkreter. Und zweitens, weil das dann in Gemeinwirtschaft, so ist der Fachbegriff, der ja auch in Artikel 15 verwendet wird, überführt wird und als Wohnungsunternehmen ja weitergeführt wird.
Also wäre es eigentlich richtiger, von Vergesellschaftung zu sprechen,
genau,
in diesem Fall?
Also das haben ja auch die, ich habe ja das Intro gehört, das haben ja auch die Initiatoren gesagt, sie hätten
richtig,
den Enteignungsbegriff deshalb genommen, weil er einfach knackiger sei.
Wohl wahr. Die Einschätzung von Christian Waldhoff, Professor für öffentliches Recht an der Humboldt-Universität in Berlin. Haben Sie vielen Dank. Auch in Johann Wolfgang von Goethes Drama Faust, der Tragödie zweiter Teil, droht eine Enteignung. Die Hütte des alten Philemon und seiner Frau Bauzis soll einem, sagen wir mal, Immobilienprojekt weichen, ihres mächtigen Nachbarn Faust. Philemon kann sogar schon beobachten, wie die Bauarbeiten von Faust dieser kleinen Hütte jeden Tag ein Stück näher kommen.
Nicht entfernt von unseren Dünen ward der erste Fuß gefasst, Zelte, Hütten, doch im Grünen richtet bald sich ein Palast. Tag umsonst die Knechte lärmten, Hack und Schaufel, Schlag um Schlag, wo die Flämmchen nächtig schwärmten, stand ein Damm den andern Tag. Menschenopfer mussten bluten, nachts erscholl des Jammers Qual, Meer abflossen Feuergluten, morgens war es ein Kanal. Gottlos ist er, ihn gelüstet unsere Hütte, unser Hain, wie er sich als Nachbar brüstet, soll man untertänig sein. Hat er uns doch angeboten, schönes Gut im neuen Land. Traue nicht dem Wasserboden, halt auf deiner Höhe Stand.
Also Philemon und Bauzis wollen sich nicht vertreiben lassen, sie wollen ihre Hütte behalten. Ob sie das schaffen, das sehen wir später noch. Wer jetzt kein Haus hat, was bringen Enteignungen? Das fragen wir heute bei Der Tag. Der Satz in diesem Gedicht von Rilke geht übrigens folgendermaßen weiter. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Das kann schon gut sein, denn auch die Preise für Grundstücke gehen in vielen Regionen immer weiter nach oben. Die großen privaten Wohnungsbaugesellschaften haben aber schon viel Wohnraum, er ist halt nur wahnsinnig teuer. Deswegen wollen die meisten, die in Berlin mitgemacht haben bei diesem Volksentscheid auch, dass diese großen Gesellschaften mit mehr als 3000 Wohnungen vergesellschaftet werden. Schlagwort war auch Enteignung. Da ist die Deutsche Wohnen deutlich drüber, was den Wohnungsbestand angeht. Da reden wir im aktuellen Fall über 240.000 Wohnungen. Die müssen natürlich irgendwo herkommen. Unsere Wirtschaftsreporterin Ursula Meyer erklärt, woher diese Wohnungen stammen und warum die heute dermaßen teuer sind.
Vor etwa 30 Jahren gab es auf dem Wohnungsmarkt einen gravierenden Umbruch. Bisher gehörten die Wohnungen weitgehend Bund, Ländern und Kommunen, doch die wollten sie nun reihenweise loswerden, weil sie für sie schlicht unrentabel wurden, erklärt Stefan Blüm, Immobilienökonom an der Hochschule Rhein-Main.
Die Kommunen verkauften dann ab 1990 einen Großteil des Wohnungsbestandes, um einfach klamme Haushaltskassen aufzufüllen, bei gleichzeitiger Reduzierung dann auch des Aufwands der Gebäudepflege.
Die Vorkriegs- oder Nachkriegsbauten zu sanieren, hätte gerade viele Kommunen oftmals überfordert. Ähnlich erging es vielen Großkonzernen wie der Bahn oder Post. Auch sie verkauften deshalb ihre sanierungsbedürftigen Werkswohnungen. Die gingen hauptsächlich an private Investoren, oft aus dem Ausland, erzählt Stefan Blüm.
Man hat da sehr, sehr viele Wohnungen über die Zeit hinweg dann saniert, modernisiert in Teilen dann auch und somit dann überhaupt die Möglichkeit gehabt dann der Mietsteigerung.
Und so wurde das Geschäft für die Investoren rentabel. Sie gründeten die deutschen Wohnungsbaugesellschaften, die wir heute kennen, etwa Vonovia und Deutsche Wohnen. Die haben sich über die Jahre immer weiter vergrößert, teils weitere Wohnungen dazugekauft, teils selbst gebaut. Wenn die Politik diese Konzerne nun tatsächlich enteignet, ihre Wohnungen zurückbringt in öffentliche Hand und dafür entsprechend hohe Ersatzzahlungen leistet, ist damit wenig gewonnen, findet Immobilienökonom Blüm.
Das wieder zurückzudrehen mit diesem Riesenkapitaleinsatz ist meiner Meinung nach einfach ökonomisch Unsinn. Man könnte mit sehr, sehr viel weniger Kapitaleinsatz Wohnraum schaffen oder Ähnliches. oder auch eine Subjektförderung machen, also Personen Geld geben, um dann einfach Mieten zu bezahlen, als zu enteignen.
Ähnlich sieht das wenig verwunderlich die Immobilienwirtschaft. So gibt zum Beispiel der Immobilienverband IVD Mitte zu bedenken, dass im Wohnungsmarkt das Geld vieler institutioneller Investoren steckt. Dazu zählen Versicherungen, Pensionskassen, Stiftungen, Banken und Fonds. Und so sagt Pressesprecher Frank Alexander:
Des Weiteren würden Investoren natürlich sehr stark abgeschreckt werden, wenn man Eigentum enteignen kann. Das heißt, viele Investoren würden sich vom Immobilienmarkt zurückziehen, das Angebot wird noch kleiner werden. Und der Effekt wäre ja nur, dass die Preise weiter steigen.
Also die Preise für Immobilien und entsprechend die Mieten. Damit wäre das Gegenteil von dem erreicht, was die Berliner im Zuge ihres Volksentscheides gefordert hatten. Wichtig zu wissen ist darüber hinaus, dass diese Investoren und Wohnkonzerne zwar derzeit im öffentlichen Fokus stehen, aber tatsächlich nur jede 10. Mietwohnung in Deutschland besitzen. Die deutliche Mehrheit gehört schlicht Privatleuten. Die haben diese Wohnungen oft zur Altersvorsorge gekauft. Da brächte also eine Enteignung ganz neue Probleme mit sich, ist Axel Gedaschko sicher. Der Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW sagt, der Wohnraum werde erst dann bezahlbar, wenn es davon genug gäbe. Deshalb sollte die Politik kein Geld ausgeben, um Wohnungen von der Privatwirtschaft zurückzukaufen.
Eigentlich bräuchte man dieses Geld dringend, um beispielsweise Sozialwohnungen zusätzlich an den Markt zu bringen.
So sollten laut Verband jedes Jahr allein 80.000 Sozialwohnungen gebaut werden, damit der Wohnungsmarkt entlastet werden kann.
Gut, da fiel jetzt nicht dieses berühmte Motto bauen, bauen, bauen. Aber genau das war ja gemeint am Ende, um rauszukommen aus der Wohnungsnot. Alleine in Berlin fehlen aktuell um die 200.000 Wohnungen. Die kann niemand von jetzt auf gleich herzaubern. Und so kommt es, dass zum Beispiel 60 Quadratmeter in einer der letzten Ecken von Berlin-Neukölln um die 2.000 Euro kosten oder 56 Quadratmeter an der Potsdamer Straße 1.300 Euro. Und so weiter. Diese Liste stammt von den Kollegen der Süddeutschen Zeitung. Bei unseren Nachbarn in Österreich, in Wien, scheint es offenbar genug Wohnungen zu geben. Auch solche, die nicht ein halbes Vermögen verschlingen. Mehr als 60% der Einwohner von Wien leben in einer Wohnung, in der die Miete gedeckelt ist. Die steigt also nicht mehr über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Der Stadt gehören mehr als 220.000 Wohnungen und nochmal genauso viele in etwa kommen dazu, an denen die Stadt beteiligt ist. Was das bedeutet, weiß unser Korrespondent Clemens Fehrenkotte. Schönen guten Abend nach Wien.
Hallo, Herr Wagner.
Was muss ich denn für so eine Wohnung hinblättern jeden Monat, also für so eine, die der Stadt gehört?
Also wenn ich in Gemeindebau einziehe und jetzt spricht man von kleineren Wohnungen, also bis 45 Quadratmeter oder 65, dann zahle ich pro Monat in Wien zwischen 220 und 370 Euro im Monat.
Ja, also wenn ich in die Regie schaue, die beiden Kollegen, die da sitzen, haben gerade deutlich die Augenbrauen gelupft. Das klingt ja fast wie eine Geschichte von vor, weiß ich nicht, 50 Jahren. Wenn wir das vergleichen, wie teuer wäre eine Wohnung, also ungefähr die Größe von einem privaten Anbieter?
Also da kommt man gegenwärtig auf Mietpreis pro Quadratmeter auf 13 Euro. Es ist deutlich, deutlich höher. Also Faustregel ist mindestens doppelt so teuer. Wenn ich zum Beispiel, also bleiben wir auch bei den Gemeindewohnungen, werden die auch neu gebaut, da liegt es bei 7,5 Euro pro Quadratmeter. Aber der freie Wohnungsmarkt, und da müssen ja mittlerweile die Hälfte der Bevölkerung hier in Wien sich drauf umtreiben, der ist erheblich teurer und gestiegen, wie in vielen anderen Großstädten auch.
Jetzt können wir ja denken, naja, das sind vielleicht Wohnungen, die jetzt der Stadt gehören, die runtergewirtschaftet sind, wo niemand wohnen möchte. Wie sehen die denn aus?
Unterschiedlich natürlich. Das hängt davon ab, wir haben zum Teil hier Gemeindebauwohnungen, die gehen zurück in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Es wird sicherlich auch wieder instand gehalten, aber die sehen schon ein bisschen, wenn man so will, verwohnt aus, gar keine Frage. Hm. Es wird auch, ich habe eben gesagt, auch nach wie vor neu gebaut. Also das letzte neuen Gemeindebau war von 2019 und da ist natürlich das alles tipptopp. Es kommt wirklich darauf an, wie alt jeweils die Wohnungen sind.
Fakt ist aber, dass ich da relativ günstig wohnen kann in Wien, also auch einer Weltstadt, die begehrt ist, wo viele Menschen auch gerne hin möchten. Wie leicht oder wie schwer komme ich an so eine Wohnung ran?
Sehr schwer. Also es klingt jetzt nicht so, dass man sagt, wunderbar, das ist etwas, die Hälfte der Bevölkerung oder mehr in Wien wohnt in relativ mietgünstigen Wohnungen. Das ist nicht die Frage. Wie komme ich dran? Ich muss zum einen natürlich österreichischer Staatsbürger sein. Ich muss eine längere Zeit hier in Wien leben. Und ich muss dann jeweils dann auch ein Wohninteresse an dieser jeweiligen Wohnung und Bedürftigkeit Anmelden, das dauert dann. Von allen Wohnungen, über die Sie eben zu Beginn gesprochen haben, ja, es gibt 220.000 Gemeindewohnungen und nochmal 200.000 von der Stadt Wien geförderten Genossenschaftswohnungen. Da ist es so, beim Gemeindebau, wenn ich zum Beispiel das seit langer Zeit in Familienbesitz habe, bleibe ich drin. Es gibt sehr wohl im Mietrecht die Möglichkeit, dass, wenn von mir aus jetzt mein Vater, meine Mutter, wer auch immer, dort aus der Wohnung auszieht, aus verschiedensten Gründen, kann ich dort mit eintreten wieder und die übernehmen. Das heißt, es gab natürlich auch mal Untersuchungen, wer wohnten da eigentlich in den Gemeindebauwohnungen? Sind das eigentlich tatsächlich Bedürftige? Aber das ist festgestellt worden, dass gerade bei dem niedrigen Einkommensniveau, das vielleicht noch zum, die genaue Zahl sind, zu 22% Gemeindebauwohnungen. Alle anderen, es kann durchaus sein, dass das ein sehr gut verdienender Rechtsanwalt ist, der das von seiner Mutter, in Anführungsstrichen, geerbt hat, das Wohnrecht dort. Der zahlt, also bleiben wir bei den 320 Euro vielleicht für eine Zwei-Zimmer-Wohnung, in jeder Lage übrigens hier in Wien, der bleibt da drin und das Mietrecht ist auch nicht kündbar.
Also es ist schwierig daran zu kommen an so eine Wohnung, aber wir sehen schon, dass das den Mietmarkt ja insgesamt entspannt, denn die Leute, die da drin wohnen, haben nun mal einfach im Vergleich zu anderen auf dem privaten Wohnungsmarkt weniger zu bezahlen. Was macht Wien da richtig, Ihrer Meinung nach?
Vieles. Zum einen früh anfangen und nie aufhören. Sie haben nie dort ihren Immobilienbesitz verkauft. Wir haben es zuleben gehört, auch in dem Beitrag, der zuvor lief, warum haben die Deutschen das irgendwie vor 30 Jahren, die deutschen Kommunen und Städte, auch Bundesländer verkauft, weil sie meinten, die Instandhaltungskosten sind natürlich enorm hoch. Man muss dazu sagen, sie sind auch hier enorm hoch, bloß werden sie anders umgelegt. Das heißt, Wien hat also von Anfang an mit den Gemeindebauwohnungen angefangen, sie fortgesetzt. Sie zahlen zum Teil auch sehr, sehr viel und auch die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Österreich. Wenn man so aufs ganze Land sieht, zahlen hier Österreich die Staatskassen 2,5 Milliarden Euro pro Jahr dazu und auch die Arbeitnehmer drücken von ihrem Einkommen jeweils 1% des Bruttolohns für Wohnbauförderungsbeitrag ab.
Gewiss das ein oder andere, was wir in Deutschland kopieren könnten. Ich weiß nicht, wie wird das in Wien gesehen?
Also Wien ist natürlich schon aus vielerlei Gründen bevorzugt und sieht sich auch so. Auch der gegenwärtige Bürgermeister, die wissen ganz genau, dass die viele, viele Megastädte und Großstädte, gerade auch in Deutschland, auch immer nach Wien schauen, das Beispiel, und sind so aus vielerlei Gründen auch damit ganz zufrieden. Sie bauen allerdings auch aus, das darf man nicht vergessen. Es gibt nach wie vor weiterhin, was weiß ich, mehr als 20.000 Wohnungen, die jetzt in der Pipeline sind. Allerdings muss auch sagen, wie kommen die eigentlich auch, die, es kommt ja immer Zuzug rein. Seit den letzten 30 Jahren sind hier 400.000 Einwohner dazugekommen. Wir sind bei 1,9 Millionen inzwischen in Wien. Was mache ich natürlich? Ich brauche Fläche dazu. Und wenn zum Beispiel landwirtschaftliche Flächen in Bauland umgemünzt werden in der Stadt Wien, dann gibt es die Voraussetzung verpflichtend, dass 2/3 davon bebaut werden müssen mit gefördertem Wohnraum.
Unser Korrespondent Clemens Fehrenkotter aus Wien mit der Antwort auf die Frage, warum es dort so viele Wohnungen gibt, die sich ganz normale Leute leisten können. Und wir kehren zurück zu der kleinen Hütte des alten Ehepaares Philemon und Bauzis. Diese Hütte soll weg, weil sie dem Immobilienprojekt ihres Nachbarn Faust im Wege steht. Die beiden älteren Herren, beziehungsweise das ältere Paar in diesem Fall, wollen ihre Hütte aber nicht aufgeben. Und dann mitten in der Nacht sieht ein Beobachter aus der Ferne, wie diese Hütte plötzlich in Flammen aufgeht.
Ach, die innere Hütte lodert, die bemoost und feucht gestanden. Schnelle Hilfe wird gefordert, keine Rettung ist vorhanden. Ach, die guten alten Leute, sonst so sorglich um das Feuer, werden sie dem Qualm zur Beute, welch ein schrecklich Abenteuer. Flamme flammet, rot in Gluten steht das schwarze Moosgestelle, retteten sich nur die Guten aus der wild entbrannten Hölle. Das Kapellchen bricht zusammen von der Äste Sturz und Last, schlängelnd sind mit spitzen Flammen schon die Gipfel angefasst, bis zur Wurzel glühen die hohlen Stämme purpurrot im Glühen, was sich sonst dem Blick empfohlen, mit Jahrhunderten ist hin. Das alte Wort, das Wort erschallt, gehorche willig der Gewalt, und bist du kühn und hältst du Stich, so wage Haus und Hof und dich.
So heißt das in Goethes Drama Faust, der Tragödie, zweiter Teil. Am Ende wurde das Feuer vielleicht sogar absichtlich gelegt. Auch das werden wir noch erfahren. denn das wäre dann eine Enteignung der besonders brachialen Art. Bei der Volksabstimmung in Berlin ging es um etwas anderes. Da sollen Wohnungen erhalten werden, nur sie sollen den Eigentümer wechseln, weg von der Deutschen Wohnen und anderen großen Konzernen hin zu einer mehr oder weniger staatlichen Wohnungsgesellschaft zum Beispiel. Ob das so kommt und wie, ist allerdings offen. Alleine das Wort Enteignung weckt aber bei vielen Menschen gewisse Erinnerungen, denn nach dem Zweiten Weltkrieg gab es das hier in Deutschland. Und zwar in dem Teil, der 1945 von der sowjetischen Militärverwaltung kontrolliert wurde. Da sollte der Besitz von Grund und Boden neu geordnet werden, auch mit Zwangsenteignungen. Am 30. Oktober 1945 wurde genau das per Befehl angeordnet.
Die Russen kommen. Nicht mit Panzern, sondern mit Papieren. Ihr Enteignungsbefehl führt ab Oktober 1945 zu einer gigantischen Umverteilung. 60% der Industrieproduktion ihrer Zone werden in den kommenden Jahren verstaatlicht. Parallel müssen aufgrund anderer Befehle alle Grundbesitzer mit mehr als 100 Hektar Land sowie ehemalige NS-Funktionäre Haus und Hof räumen. Insgesamt eine Fläche fast so groß wie Nordrhein-Westfalen. Kommissionen ziehen los und teilen die Rittergüter mit dem Maßband auf. 500.000 Menschen bekommen ihre eigene Parzelle Land, vor allem Flüchtlinge und ehemalige Landarbeiter.
Jetzt habe ich wenigstens ein anständiges Dach über dem Kopf. Meine Wohnung kann ich mir weiter ausbauen, wie ich will. Ich fühle mich jetzt als Eigentümer und Bauer auf eigener Scholle.
Junker Land in Bauernhand, das war eine Parole, die zog.
Klang sympathisch,
sagt Arndt Bauerkemper, Historiker an der Freien Universität Berlin. In einem Volksentscheid in Sachsen stimmten 77% der Wahlberechtigten für die Enteignungen. Die Kommunisten wollten mit der Umverteilung auch ihre Popularität auf dem Lande steigern.
Das bedeutete, dass man es an möglichst viele Bauern vergeben musste, um ihre Herzen gewissermaßen zu gewinnen.
Freie Bauern auf freier Scholle. Das blieb im kommunistischen System allerdings ein Traum. Der Staat übernahm sofort den Befehl, den Anbaubefehl.
Was enthält dieser Anbaubefehl, Herr Popava?
Durch den Anbaubefehl soll die Frühjahrsaussaat planmäßig ausgeführt werden, um eine Sicherstellung der Ernährung für die gesamte Bevölkerung zu gewährleisten.
7 Jahre lang konnten die Kleinstbauern im Osten ihren eigenen Acker bewirtschaften. Dann, 1952, wechselte der sowjetische Diktator Stalin den Kurs. Stalin sah keine Chance mehr für eine deutsche Wiedervereinigung unter sowjetischer Führung und setzte in der DDR auf Sozialismus pur. Die Kleinbauern mussten in LPGs eintreten, in landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften. Wer nicht wollte, bekam zum Beispiel kein Saatgut mehr. Im Drohen war SED-Chef Walter Ulbricht ein Meister.
Wenn wir beschlossen haben, die Grundlagen des Sozialismus im Dorfe zu schaffen, dann heißt das, alle Kräfte sind auf diese Aufgabe zu konzentrieren. Wir werden denen, die sabotieren wollen, schon zeigen, wie die Felder bestellt werden müssen.
Rette sich, wer kann. Nun flohen auch viele Kleinbauern. Großbauern und Unternehmer waren schon seit 1945 weg.
Häufig haben ja auch Unternehmer einen Teil ihrer Belegschaften mitgenommen. Also etwa im Fall Zeiss ist es ja sehr deutlich, es kam dann in Westdeutschland zu Neugründungen von Unternehmen, die in der sowjetischen Satzungszone enteignet worden sind.
Die Flüchtlinge bekamen in der Bundesrepublik Lastenausgleich wie die Vertriebenen. Sie heizten im Westen das Wirtschaftswunder an, während Ulbricht im Osten Eisen für den Frieden produzierte.
Unser Eisen fließt für den Frieden!
Mit einer Aktivistenbewegung wollte die SED Dynamik in die DDR-Wirtschaft bringen. Auf Dauer half auch das nicht gegen Kommandowirtschaft und fehlende Anreize in den volkseigenen Betrieben und Kombinaten. Am Ende stand 1990 die Wiedervereinigung. Im Einigungsvertrag setzte die letzte DDR-Regierung noch durch, dass die Enteignungen der 4 Jahre zwischen Kriegsende und der Gründung der DDR unumkehrbar blieben. Alteigentümer wie Udo Maddaus schäumten vor Wut. Er hatte eine Arzneimittelfabrik in Radebeul verloren.
Unmöglich, dass der Staat gestohlenes Eigentum vereinnahmt und wie ein Hehler verkauft. Kohl und seine Mitstreiter, das sind die Hauptschuldigen, meiner Meinung nach.
Maddaus und andere zogen bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Erfolglos. Der Staat musste nicht entschädigen. Gefreut hat es auch die Kleinbauern im Osten. Obwohl sie in die LPG mussten, blieben sie Eigentümer ihrer kleinen Äcker. Auch sie sind bis heute Gewinner der Enteignungen von 1945.
Heiner Wember hat auf diesen historischen Tag zurückgeschaut. Später gab es dann auch nochmal Enteignungen, und zwar in der DDR, auch wenn das noch eine Weile gedauert hat. Darüber schreibt die Autorin Kathi Naumann in ihrem Roman »Wo wir Kinder waren«, erschienen bei HarperCollins. Dieser Roman spielt in Sonneberg in Thüringen in der Weltspielwarenstadt. Das war sie auch schon lange vor Gründung der DDR. Der Urgroßvater von Kathi Naumann hatte dort auch eine Puppenfabrik, die hat allerdings nach dem Ersten Weltkrieg schon zugemacht. Viele andere haben aber weiter existiert, also Spielwarenfabriken, auch nach Gründung der DDR. Die wurden sogar als Privatbetriebe weitergeführt bis Anfang der 70er Jahre. Da gab es dann einen Beschluss, dass alle Betriebe in der DDR verstaatlicht werden müssen. Auch diese Geschichte erzählt der Roman anhand der fiktiven Familie Langbein. Schönen guten Tag, Frau Naumann.
Guten Abend.
Bevor wir gleich auf diese Phase kommen, Sie sind ja selbst in Sonneberg aufgewachsen, in den 60er und 70er Jahren. Das muss doch ein Traum für Kinder gewesen sein, überall Spielzeug?
Ja, absolut. Also ich bin selbst in Leipzig geboren, aber meine Großeltern haben in Sonneberg gewohnt und ich habe dort große Teile meiner Kindheit verbracht. Mhm. Und das Spielzeug ist tatsächlich in Sonneberg allgegenwärtig gewesen. Da gab es das Spielzeugmuseum, da war der Eintritt für Kinder auch kostenlos. Dann haben viele aus meiner Verwandtschaft im Spielzeugkombinat in der Sonni gearbeitet. Und hinter dem Haus meiner Großeltern stand auch die stillgelegte Puppenfabrik meiner Familie. Und das waren eigentlich ja alle so Faktoren, die ja den Ort für mich so richtig märchenhaft gemacht haben.
Einige dieser Spielzeugfirmen waren auch zu DDR-Zeiten noch in Privatbesitz, was viele möglicherweise gar nicht wissen. Das wurde aber eher ungerne gesehen. Wurde da auch Druck ausgeübt nach dem Motto, jetzt seht mal zu, dass ihr euch verstaatlichen lasst?
Ja, also die großen Spielzeugbetriebe, die sind schon 46 gleich enteignet worden und die kleineren, so die mittelständischen Betriebe, die durften aber privat weiter produzieren. Die Produkte sind ja auch gebraucht worden. Es ist aber schon so zu Beginn der 50er Jahre dann enormer Druck ausgeübt worden. Da gab es ja noch Lebensmittelkarten, die Privatbesitzer haben keine Lebensmittelmarken bekommen. Die mussten also gucken, ja, wie sie nicht verhungern. Privatbesitzer haben bis zu 90% Steuern bezahlt, die waren nicht krankenversichert, nicht rentenversichert und die hatten auch ständig die Volkskontrolle im Haus, die immer kontrolliert hat. Die Privatbetriebe sind ja mit der Planwirtschaft untergeordnet gewesen und die haben halt kontrolliert, ob da wirklich alles richtig war und man hat natürlich immer gesucht nach irgendwas, ja, was man denen unterstellen konnte. Also die waren schon immer unter großem Druck, die Kinder durften nicht studieren, also da gab es eine ganze Reihe von Repressalien.
Und wer das durchgestanden hat, für den war dann Anfang der 70er Jahre spätestens Schluss. Dann kam eben dieser Beschluss der DDR-Regierung, alle privaten Betriebe zu verstaatlichen. Was hat das für so einen Betrieb und vor allen Dingen auch für die Menschen konkret bedeutet?
Ja, man muss dabei berücksichtigen, deshalb beginnt der Roman auch sehr früh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wo Sonneberg in voller Blüte war, als Weltspielwarenstadt, dass das ja keine Großbetriebe gewesen sind, keine Großkapitalisten, sondern das sind sehr einfache Leute gewesen, die sich über mehrere Generationen hinweg durch sehr viel Fleiß, durch Kreativität und durch Sparsamkeit eine Existenz aufgebaut haben. Und diese Existenz ist dann eben vernichtet worden und da ist eigentlich das Lebenswerk weg gewesen und ja, das ist für die Leute wirklich sehr, sehr schlimm gewesen.
Gab es auch welche, die davon profitiert haben?
Naja, also ich merke bei den Recherchen immer wieder, dass die Menschen das sehr, sehr unterschiedlich erleben, also gleiche Ereignisse. Und dass es natürlich nicht nur die kleinen Privatbetriebe gab, sondern es gab eben wirklich Kleinstbetriebe. In Sonneberg ist so ein sehr kleinteiliges Hausgewerbe gewesen.
Ja, es also, gibt so Bilder, wo Leute wirklich zu Hause in der Wohnung das herstellen.
Genau, das ist dort gang und gäbe gewesen, dass eigentlich jeder in seiner Küche so eine Werkstatt hatte. Und die Menschen haben dort, also auch in den 50er Jahren noch, also unter erbärmlichen Bedingungen gearbeitet. Mit Werkzeugen von vor 100 Jahren, Die haben mit schwefelhaltigen Formen gearbeitet, was dann also eine große Tuberkulose-Erkrankungszahl dort hervorgerufen hat. Und für die war natürlich dann die Umwandlung in diese Produktionsgenossenschaft des Handwerks eigentlich die Rettung. Die hatten dann plötzlich bessere Arbeitsbedingungen, die haben Gehalt bekommen, die hatten plötzlich einen Feierabend, einen Urlaub. Also da scheue ich mich immer davor, das so zu pauschalisieren. Es ist eigentlich jedes Schicksal anders.
Trotzdem haben Sie gesagt, die Arbeit an Ihrem Roman, die hätte Ihren kritischen Blick auf die DDR geschärft. Was genau meinen Sie damit?
Naja, ich selbst habe wirklich eine sehr glückliche Kindheit. Eigentlich die glücklichste Zeit so meiner Kindheit in Sonneberg verbracht. Und ich konnte studieren und ich habe immer gedacht, wenn einem in der DDR was passiert ist, also wenn man irgendwelche Repressalien erleiden musste, dann musste man was gemacht haben. Hm. Also wer zum Beispiel eine Republikflucht geplant hat, hat ja genau gewusst, worauf er sich einlässt. Und bei meinen Recherchen bin ich aber vielen Menschen begegnet, die sich versucht haben anzupassen dem System, die versucht haben, alles richtig zu machen und die eben entweder nur am falschen Ort im Berggebiet oder in der 500-Meter-Zone gewohnt haben oder die eben mit viel Fleiß und Kreativität und Energie sich eine Existenz aufgebaut haben und plötzlich als böse Kapitalisten abgestempelt waren. Und das hat schon sehr meinen Blick verändert, weil man also auch völlig schuldlos in Situationen kommen konnte, ja, wo man plötzlich zum Verbrecher oder zum Systemfeind gestempelt wurde.
Die Autorin Kathi Naumann über ihren Roman »Wo wir Kinder waren« über die Spielzeugstadt Sonneberg in Thüringen. Dort sind in den 70er Jahren dann viele Betriebe zwangsverstaatlicht worden, weil die DDR-Führung das so wollte. Auf die schlimmstmögliche Weise enteignet werden die beiden alten Leute Philemon und Bauzis in Goethes Faust. Ihre kleine Hütte wird einfach zerstört, die geht in Flammen auf mitten in der Nacht. Und Faust hört nun, wie es dazu kam, und zwar von Mephisto, den er mit einem, sagen wir mal, Enteignungskommando zu den beiden Alten geschickt hatte.
Da sehe ich auch die neue Wohnung, die jenes alte Paar umschließt, das im Gefühl großmütiger Schonung der späten Tage froh genießt. Da kommen wir mit vollem Trab, verzeiht, es ging nicht gütlich ab. Wir klopften an, wir pochten an und immer ward nicht aufgetan. Wir rüttelten, wir pochten fort, da lag die morsche Türe dort, wir riefen laut und drohten schwer, allein wir fanden kein Gehör. Und wie's in solchem Fall geschicht, sie hörten nicht, sie wollten nicht, wir aber haben nicht gesäumt, behende dir sie weggeräumt. Das Paar hat sich nicht viel gequält, vor Schrecken fielen sie entseelt. Wart ihr für meine Worte taub? Tausch wollt ich, wollte kein Raub. Dem unbesonnen wilden Streich, ihm fluch ich, teilt es unter euch.
Ja, so brachial würde wahrscheinlich kein Wohnungsbaukonzern vorgehen wie hier in Goethes Faust. Da gibt's sicherlich andere Möglichkeiten. Da werden Firmen durchaus kreativ, um Menschen aus ihren Wohnungen rauszuekeln. Unsere Hessen-Reporterin Gabi Beck zeigt das am Beispiel der Firma WPS. Die kauft in Frankfurt Mietshäuser auf und dann beginnt mitunter ein Albtraum.
Es ist ein ganz gewöhnliches Mehrfamilienhaus, eine gewachsene Gemeinschaft von Mietern, die sich über Jahre richtig wohlfühlt. Aber wäre da nicht der Verkauf an eine andere Immobilienfirma gewesen?
Angefangen hat alles mit der Ankündigung, dass wahnsinnige Modernisierungsmaßnahmen hier im Haus anstehen würden. Und wenn die denn alle durchgeführt sind, bedeutet das für uns eine Mieterhöhung um fast 90%. Das hat dazu geführt, dass schon mal der erste Schwung an Mietern ausgezogen ist. Dann ging es weiter. Das Haustürschloss wurde einfach rausgebrochen und war dann über Monate draußen aus der Haustür, sodass jeder in den Hausflur rein konnte, der wollte.
Die Mieter fühlen sich rausgeekelt. Wohnen wird zum Albtraum. Der Alltag im einst so kuscheligen Wohnumfeld wird zum Spießrutenlaufen mit immer neuen Überraschungen. Doch einige Mieter wehren sich und erreichen vor dem Verwaltungsgericht zumindest, dass einige Mängel beseitigt werden. Dabei hilft ihnen Rechtsanwalt Kai Schönbach von der Stabsstelle Mieterschutz der Stadt.
Es werden die Böden rausgerissen, es wird der Putz von der Wand geschlagen, es werden die Bäder entfernt, mitunter werden Fenster entfernt, so dass es entsprechend zu massivem Einzug von Zugluft und Kaltluft kommt. Es herrschen also im Haus dann ganz schnell Außentemperaturen. Und dann passiert in der Folge nichts mehr.
Das Ganze scheint Methode zu haben, denkt sich der Mieteranwalt, auch wenn er nicht genau weiß, warum.
Wir haben noch keinen Investor, noch keine Gesellschaft erlebt, die Wohnungen systematisch entkernt und dann leer stehen lässt. Das ergibt auch überhaupt keinen Sinn, weil ich kann eine so entkernte Wohnung auch nicht wirklich gut weiter vermarkten. Und wir haben Liegenschaften, da ist das seit Monaten der Fall, dass keinerlei Baufortschritt zu erkennen wäre.
Die Folge ist Leerstand und das ist sehr wohl beabsichtigt von den Immobilienfirmen, denkt der SPD-Stadtverordnete Sikat Pavlik. Er schätzt, allein in Frankfurt sind das mehr als 10.000 Wohnungen, die leer stehen.
Leerstehende Häuser sind deutlich mehr wert, auch leerstehende Eigentumswohnungen, als bewohnte. Sie verkaufen sich zu einem höheren Preis.
Bestimmte Immobilienfirmen sorgen also dafür, dass die Mieter gehen. Damit die Immobilie maximale Wertsteigerung erreicht, dagegen vorgehen, sagt Pavlik, kann man eigentlich nicht. Da ist nämlich die Politik gefragt.
Eine CDU-geführte Landesregierung hat die vorhandenen Eingriffsmöglichkeiten, um Leerstände zu verhindern, die gesetzlichen Grundlagen abgeschafft. Und die jetzige Landesregierung aus CDU und Grünen ist nicht bereit, eine solche Vorschrift wieder zuzulassen.
Was bleibt also zu tun? Pavlik zumindest hofft auf ein neues Gesetz, das Leerstand verhindert und Mietimmobilien in Zukunft vor Spekulationen schützt.
Neue Regeln und neue Gesetze also. Ist allerdings im echten Leben schwierig, wenn erstmal eine Firma am Werk ist, die sich nicht wirklich um das Wohl der Mieterinnen und Mieter kümmert. Jetzt müssen wir fairerweise sagen, dass nicht alle Firmen oder Wohnungsgesellschaften so vorgehen. Diese Auswüchse sind es aber, die vielleicht ja auch die Schwächen des Systems insgesamt deutlich machen. Dann wird der Frust bei den Menschen mitunter so groß, wie zum Beispiel in Berlin, dass sie sagen, wir möchten einen Volksentscheid und wir sprechen uns dann für die Enteignung von großen Wohnungsgesellschaften aus, wie zum Beispiel der Deutschen Wohnen. Das ist ja auch der Ausgangspunkt für unsere Sendung heute. Aber ist so eine Enteignung eigentlich die Lösung für all die Probleme auf dem Wohnungsmarkt? Dr. Ulrich Berding beobachtet das auch. Er ist Stadtplaner und einer der Geschäftsführer von Plan 2, ein Unternehmen in Hannover, das sich mit der Stadtplanung beschäftigt und der passenden Architektur. Schönen guten Tag, Herr Dr. Berding.
Guten Tag, Herr Wagner.
Diejenigen, die Enteignungen oder auch Vergesellschaftungen kritisch sehen, sagen immer, dadurch wird keine einzige neue Wohnung geschaffen. Sehen Sie das auch so? Haben die recht?
Also wie bei so vielen Fragen kann ich nicht mit einem klaren Ja und einem klaren Nein antworten. Haben ja auch, glaube ich, viele Berlinerinnen und Berliner drum gerungen, als sie ihr Kreuzchen machen sollten. Mhm. Aber tendenziell bin ich schon der Auffassung, dass Enteignung nicht das Rezept ist, mit dem man hier weiterkommt. Gleichwohl das Problem, was hier zur Debatte steht, absolut richtig benannt ist. Also große Wohnungsunternehmen, die relativ skrupellos ihre Marktmacht durchsetzen und damit auch den Markt entsprechend MieterInnen unfreundlich sozusagen gestalten und dabei häufig genug offenbar kein besonders schlechtes Gewissen haben.
Die Enteignung scheint ja auch nur wirklich das letzte Mittel zu sein. Deshalb gibt es da ja auch so hohe Hürden in unserer Verfassung. Das haben wir heute schon betrachtet. Sie schaffen ja auf der anderen Seite neue Wohnungen oder besser gesagt, Sie entwerfen Konzepte, wie wir Wohnraum in unseren Städten schaffen können. Da höre ich immer so als einfachste Lösung von vielen bauen, bauen, bauen und nochmals bauen. Würde das helfen?
Also natürlich brauchen wir mehr Wohnungen, aber wir brauchen nicht einfach irgendwelche Wohnungen mehr, sondern wir müssen uns schon genauer angucken, in welcher Situation, in welcher Preisklasse sozusagen, für welche Zielgruppen wir Wohnraum schaffen. Und ich glaube sicher, dass es viel mehr Wohnungen im geförderten Sektor geben muss, im geförderten Segment, wo also durchaus dann auch öffentliche Mittel reinfließen, um Wohnraum günstiger zu machen und eine deutlich höhere Quote, als es viele Städte bisher bei neuen Wohngebieten anstreben, eben geförderter Wohnungsbau ist, wo auch Menschen mit niedrigerem und geringem Einkommen wohnen können. Das heißt dass nicht, dass das nur in Anführungsstrichen und ausschließlich Menschen sind, die man als Hartz-IV-Empfänger bezeichnet, sondern durchaus auch Menschen mit einem geregelten Einkommen.
Ganz im Gegenteil, die sind ja mittlerweile auch die Gutverdienenden, die solche Probleme haben.
Genau, und das ist ja auch gerade das Problem, um das es geht. Und ich glaube, wenn Städte jetzt anstreben, 20% oder 30% geförderten Wohnungsbau in Neubauprojekten zu realisieren und sagen, das wäre schon viel, dann würde ich sagen, nein, es braucht eigentlich mindestens 50% oder noch mehr geförderten Wohnraum, um eben diese Asymmetrie, die im Moment auf dem Wohnungsmarkt herrscht, auch auszugleichen. Und das ist natürlich auch etwas, wo man dann 30 Milliarden, die man möglicherweise ausgeben müsste für ein Konzept jetzt wie Enteignen der deutschen Wohnen und Co., wo man eben diese 30 Milliarden vielleicht auch nochmal anders anlegen kann, nämlich dann tatsächlich günstigen Wohnraum zu schaffen, der trotzdem zeitgemäß und qualitätvoll ist.
Da sind wir bei einem wichtigen Stichwort, wie ich finde, denn wenn im Moment gebaut wird, dann sehen neue Häuser oft so aus wie ein Würfel oder ein Schuhkarton, kaum Platz für einen Garten, dafür halt so viele Mietparteien wie möglich untergebracht. Da können wir sagen, ja, haben wir doch Wohnraum geschaffen, aber sie hängen halt alle auf ziemlich beengtem Raum übereinander oder nebeneinander. Gibt es da Alternativen?
Ja, also natürlich ist erstmal Dichte natürlich eine Möglichkeit, um für möglichst viel Quadratmeter auf möglichst wenig Fläche, die dann ja Geld kostet, zu schaffen. Mhm. Aber ich glaube, Stadtplanerinnen und Stadtplaner können da deutlich mehr Fantasie an den Tag legen, als das bisweilen der Fall zu sein scheint. Also man kann sehr wohl auch vielfältigen Wohnraum schaffen, auch in kompakten Lagen, der vieles bietet. Wenn man ein bisschen mehr darauf achtet, tatsächlich zum Beispiel das Thema Grün auch in die dritte Dimension zu bringen, nur ein Beispiel, also das Stichwort Dachgärten zum Beispiel, ist mittlerweile gar nicht mehr so abwegig, das zu machen. Oder kleine Grün- und Parkanlagen auch in einem verdichteten Wohnbau vorzusehen. Generell auch zum Beispiel dem PKW weniger Stellfläche einzuräumen. Das machen auch immer mehr Städte, weil sie sagen, die Leute gerade in verdichteten Lagen brauchen gar nicht immer so häufig den Stellplatz. Und dieser Stellplatz sozusagen, die Fläche, die man dafür übrig bekommt, die kann man natürlich auch nutzen für soziale Einrichtungen, für öffentliche Räume und für Möglichkeiten, eben das Wohnen attraktiver zu machen, Spielplätze und dergleichen.
Es geht ja immer um Fläche am Ende. Und da sehen wir auch bei Städten wie Frankfurt, dass eine Möglichkeit ist, zu sagen, wir schaffen einen neuen Stadtteil auf der grünen Wiese. Und dann kommen immer die Leute, die auf diese grüne Wiese bislang schauen und sagen, nein, wir wollen die grüne Wiese erhalten. Da gibt es sofort Interessenkonflikte.
Genau, und das ist wirklich das Thema, mit dem man als Stadtplanerin, Stadtplaner, als Politiker umgehen muss. Man kann nicht alles gleichzeitig wollen, das Grüne und das Graue und das Blaue sozusagen auf einen Punkt zusammenbringen, sondern in der Tat ist es häufig dann schon sinnvoll, in einer etwas dezentraleren Lage dann auch neuen Wohnraum auf der berühmten Grünwiese zu schaffen, den dann aber so zu gestalten, dass eben die Freiflächen dort trotzdem ökologisch und hydrologisch, das Thema Wasser in der Stadt ist ja auch ein wichtiges, sinnvoll gestaltet werden und die Menschen auch ein Stück weit mitzunehmen dabei. Also auch in dem Prozess der Planung schon darauf zu achten, dass die Menschen, die zukünftig dort wohnen sollen, auch sich damit dem Wohnen, was dort entsteht, identifizieren können, die Bedürfnisse und Anliegen dieser Menschen berücksichtigt werden. Und eben grüne Stadtgestaltung ist durchaus möglich. Also eine doppelte Entwicklung sozusagen des Grünen und des gebauten Raumes zugleich mit ökologischen Wasserkonzepten, mit Freiflächen und mit guter Infrastruktur und Versorgung gleich vor Ort, dass man nicht jedes Mal in die Innenstadt pendeln muss, wenn man seine Gurke kaufen möchte.
Das klingt jetzt alles so paradiesisch, was Sie schildern, aber auf Ihrer Internetseite finde ich eben auch häufig das Stichwort Beteiligung, also die Menschen in der Stadt mit einbinden. Das heißt aber auch, gerade aufgrund der Interessenkonflikte, die Sie angesprochen haben, wir müssen uns darauf einstellen, dass das nicht hoppla hopp geht, sondern dass wir uns dafür Zeit nehmen müssen, was ja ein Problem ist bei Wohnungsnot.
Ja, genau. Man muss sich die Zeit nehmen, aber man braucht auch nicht so lange zu brauchen wie ein Bahnhofsprojekt in Stuttgart oder Ähnliches, wo man Jahrzehnte plant und dann falsch beteiligt, sondern man kann mittlerweile auch kluge, sinnvolle Beteiligungsprozesse so hinkriegen, dass am Ende der Zeitplan trotzdem erhalten bleibt. Also da sind die Methoden und Techniken auch Hand in Hand von Planerinnen, Moderatoren, Stadtplanenden und so weiter ganz gut ausgereift. Man spart am Ende auch Zeit, wenn man am Ende weniger Konflikte hat und weniger Stress, der dann auch wieder sich auswirkt auf das Widerstand. Entsteht zum Beispiel bei einem Projekt von außen durch eine Bürgerinitiative. Wenn man das vorher abpuffert, spart man die Zeit am Ende dann doch.
Die Einschätzung von Dr. Ulrich Berding, Stadtplaner und einer der Geschäftsführer von Plan 2, einem Stadtplanungsunternehmen in Hannover. Haben Sie besten Dank. Wer jetzt kein Haus hat, was bringen Enteignungen? Darum ging es bei uns heute. Sie können sich den Tag übrigens ganz leicht aneignen als Podcast in der ARD Audiothek oder auf hr2.de. Mein Name ist Dirk Wagner.